Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 19. Folge ist Klaus Holecek, Staatsminister im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, bei uns zu Gast. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, ich freue mich sehr, zu unserer heutigen Podcast-Reihe Herrn Minister Klaus Holecek begrüßen zu können hier bei mir. Wir sind diesmal in einem Studio in München, bin zu Ihnen gekommen, um die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Holecek, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Herr Holecek, Sie sind ja mittlerweile sehr bekannt, auch bundesweit, weil Sie sich im Rahmen der Krankenhausreform immer wieder auch sehr engagiert geäußert haben, eigene Positionierung angenommen haben. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit in Ihr politisches Leben. Was hat Sie denn in das Amt des Gesundheitsministers geführt? Welche Stationen waren denn da auf der Wegstrecke?
Also die Themen Gesundheit und Pflege sind mir tatsächlich Herzensanliegen. Und ich war vorher im Arbeitskreis Gesundheit und Pflege schon dabei im Bayerischen Landtag, war Vorsitzender des Bayerischen Landesgesundheitsrats, aber natürlich auch 12 Jahre Bürgermeister eines Kurortes von Bad Wörishofen. Davor eine Legislaturperiode Mitglied des Deutschen Bundestags, auch da am Rande schon mit Gesundheit befasst. Und ich finde, das sind halt ganz wichtige Themen, ganz nahe bei den Menschen. Und das liegt mir heute noch am Herzen, die Frage aller Themen von den Menschen her zu denken, von den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten.
Jetzt sind wir ja hier in Bayern im Moment in bewegten Zeiten. Es stehen ja Landtagswahlen an in gut 5 Wochen. Da würde mich mal interessieren, ist Krankenhauspolitik, sind Krankenhäuser, Gesundheitsversorgung, ist das ein Thema im Bayerischen Landtagswahlkampf? Bewegt das die Menschen, wenn sie vor Ort sind, oder ist das alles relativ weit weg, weil es ja im Moment noch gut funktioniert?
Nein, es bewegt die Menschen sehr. Und wir sehen ja, dass wir immer mehr Sollbruchstellen haben. Das Thema der Krankenhäuser, kleinerer Krankenhäuser, wir sind ja ein Flächenstaat. Viele ländliche Räume, da wohnen die Menschen auch. Und dann kommen ja andere Themen dazu, der Fachkräftemangel, die Pflegekräfte fehlen. Man merkt es ja und spürt es ja, Betten können nicht mehr belegt werden, weil Pflegekräfte fehlen. Ambulante Pflegedienste melden sich ab. Medikamentenmangel in Apotheken, lange Wartezeiten für Termine bei Fachärzten oder in psychotherapeutischen Behandlungen, das bewegt die Menschen sehr. Und sie bringen das auch ein Stück weit in Verbindung mit der Frage, was kann denn der Staat? Oder was muss denn der Staat jetzt tun, um die Versorgung der Menschen auch gut abzusichern?
Also es ist nicht nur eine Debatte auf der Ebene in Berlin und in den Medien, sondern tatsächlich werden auch Wahlkreisabgeordnete, auch Sie als Minister, vermehrt angesprochen von Menschen, die sich Sorgen machen um ihre Gesundheitsversorgung, um die Zukunft der Gesundheitsversorgung.
Definitiv. Gerade auch Notfallversorgung, zum Beispiel draußen im ländlichen Raum. Wo ist das nächste Krankenhaus? Was passiert, wenn ich einen Schlaganfall habe? Wenn ein Herzinfarkt ist, bis zu dem Thema, was passiert, wenn ich mir im Finger schneide und da Probleme auftreten. Also es ist ein ganz multidimensionales Thema und auch ein sehr emotionales Thema.
Bevor ich mit Ihnen gleich ein bisschen näher auf die Krankenhausreform eingehe, an der Sie ja auch sehr aktiv mitgewirkt haben in den Gesprächen, die da auf Bund- und Länderebene stattgefunden haben, will ich mit Ihnen nochmal ein bisschen die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser, auch in Bayern, gerne reflektieren. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft weist ja seit vielen Monaten, man kann schon sagen über einem Jahr darauf hin, in was für einer prekären wirtschaftlichen Lage die Krankenhäuser sind. Nehmen Sie das auch in Bayern wahr? Spüren Sie, dass da wirtschaftlicher Druck ist, dass Sie Hilferufe bekommen aus den Kliniken? Ist das sozusagen ein brisantes Thema für Sie dann auch als Minister?
Definitiv ja. Wir haben ja 70% der Betten in Bayern sozusagen noch in öffentlicher Hand, wo die Trägerschaften auch die Kommunen teilweise sind oder Konstrukte, wo die Kommunen mit dabei sind. Wir merken aber gerade auch bei freigemeinnützigen Trägern, bei kirchlichen Trägern, dass der Druck zunimmt, die Defizitausgleiche. Denken Sie zum Beispiel an Lindenberg im Allgäu, ein Haus der Rotkreuzschwestern, das jetzt unter den Schutzschirm gegangen ist. Also das ist schon ein großes Thema und natürlich auch die Frage, die mich bewegt. Wir reden ja von einer Krankenhausreform, die ja nicht gleich greifen wird jetzt im Moment. Also wie können wir die Häuser stabilisieren, damit wir dann eine vernünftige Reform auf den Weg bringen. Dazu haben wir zum Beispiel einen Härtefallschirm mit 100 Millionen in Bayern nochmal eigens gemacht, zu dem, was der Bund macht. Wir versuchen ab dem nächsten Jahr 20 Millionen pro Jahr für den Strukturwandel kleiner Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen bei den Investitionskosten auf eine Krankenhausmilliarde von jetzt 643 Millionen gehen.
Diese Projekte und dieses Engagement, auch diese politischen Initiativen in Bayern, die Sie angesprochen haben, ein Stück weit auch zu unterstützen bei dem Defizitausgleich, das sind auch nach unserer Wahrnehmung ganz wichtige Impulse, von denen wir aber, glaube ich, alle wissen, dass das ja kein Dauerzustand ist. Auch die Defizitausgleiche der Kommunen hängen ja vielfach davon ab, ob Kommunen überhaupt in der Lage sind, aufgrund ihrer Haushaltssituation derartiges zu tun. Und natürlich leiden darunter dann vielfach auch originäre kommunale Aufgaben. Insofern auch eine ganz schwierige Diskussion, die wir da im Moment führen. Was sind nach Ihrer Einschätzung die zentralen Gründe für die wirtschaftliche Misere im Moment? Und sehen Sie da Bewegung, dass sich das, Sie haben gesagt, die Krankenhausreform wird kurzfristig daran nichts ändern, dass doch etwas passiert?
Ja, wichtig ist erstmal, dass wir mit einer Krankenhausreform Perspektiven schaffen. Wir werden ja daneben auch noch über eine Notfallreform reden müssen. Auch das ist ja ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist klar, und da sind wir uns alle einig, dass wir raus aus dem System der DRGs wollen, zumindest zum Teil raus, in eine bessere und andere Finanzierung über Vorhaltevergütungen. Da sind wir uns einig. Und ich glaube, jetzt passiert eben etwas aus einer Corona-Pandemie kommend, die schon Verwerfungen auch gezeitigt hat, sind wir in einer schwierigen Lage, was Energiekosten, gestiegene Sachleistungskosten angeht. Und da ist der Druck im Moment entstanden. Und deswegen werbe ich ja dafür, dass wir jetzt stabilisieren, damit wir nachher eine vernünftige Reform machen können und nicht einen kalten Strukturwandel erleben, der dann wirklich zu Lasten der Menschen und zu Lasten der Versorgungssicherheit geht.
Sie sprechen den fehlenden Inflationsausgleich an, also die massiv gestiegenen Kosten treffen auf Erlöse, die eben nicht in der Weise angepasst wurden. Jetzt sagt der Bund ja oftmals, Mensch, ihr Länder, macht mal eure Hausaufgaben. Sie haben eben über die Investitionen auch gesprochen, auch angedeutet, dass auch Sie die Notwendigkeit sehen, dass hier aufgestockt wird. Ist das jahrelange, ich sag mal, Defizit im Bereich der Investitionsfinanzierung in den Ländern auch ein Stück weit mit Grund für die Situation, in der sich die Krankenhäuser jetzt befinden?
Also wir müssen natürlich auch unsere eigenen Hausaufgaben machen. Ich will jetzt auch nicht über die Länder in Toto reden, weil jedes Land andere Voraussetzungen hat und das steht mir auch nicht an. Ich kann nur für uns sagen, wir sind auf 643 Millionen, haben das auch verstetigt. Und natürlich sind wir auch im Gespräch mit der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und denen, die vor Ort auch diese Themen machen und sind uns einig, dass wir eigentlich jetzt diese Milliarde anpeilen sollten, damit wir da auch in der Zukunft auch da eine gute Perspektive haben. Krankenhausfinanzierung ist ja zweigeteilt, einmal die Länder für die Investitionen und der Rest beim Bund. Und natürlich kann es immer mehr sein. Und klar ist es auch so, dass nicht alles finanziert wird aus dem Topf. Wir reden ja auch über Initiativen, die heute nicht im Zentrum stehen, aber Green Hospital, wo ihr ja auch Vorschläge gemacht habt, wie können wir unsere Krankenhäuser in Zukunft auch vom Thema Energie zukunftsfest machen. Auch da, glaube ich, müssen wir gemeinsam agieren, Bund und Land. Aber jetzt geht es erstmal um eine Stabilisierung. Und ich will damit sagen, was wir in Bayern jetzt tun, ist auch ein Signal nach Berlin, dass wir uns eben nicht aus der Verantwortung rausnehmen, sondern dass wir sagen, wir wissen, was wir zu tun haben. Aber die Erwartungshaltung ist auch, dass Berlin und auch der Finanzminister jetzt die Krankenhäuser nicht im Stich lässt.
Ja, Krankenhausreform, das ist ja die große Masterfrage, die da immer im Raum steht. Haben wir zu viele Krankenhäuser? Ich frage Sie mal, hat Bayern zu viele Krankenhausstandorte?
Ich glaube, wir werden Strukturveränderungen erleben. Mir geht es jetzt nicht um die Frage, zu viel oder zu wenig. Wir brauchen gute Lösungen in der Versorgung der Menschen in ländlichen Räumen. Das darf man nicht vergessen. Krankenhausversorgung darf kein Privileg der Metropolen sein. Und das ist eben auch ein für uns ganz wichtiges Thema. Deswegen habe ich da auch gekämpft und letztendlich auch nicht zugestimmt, weil wir keine Auswirkungsanalyse hatten. Und letztendlich auch nicht die Frage war, wo kommt Geld her, um zu stabilisieren. Und ich denke, diese Veränderungsprozesse werden kommen, die müssen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern machen. Wir haben jetzt in Bayern ein Thema erlebt, Weilheim-Schongau, wo man sich auf den Weg gemacht hat, einen gemeinsamen Standort zu finden. Dann gab es ein Bürgerbegehren und die Bürger haben gesagt, sie sind damit nicht einverstanden. Also deswegen, es ist ja nicht so eindimensional, sondern es hat was mit Versorgung zu tun, mit Emotionen, mit Gesprächen, mit einer guten Kommunikation. Und die vermisse ich tatsächlich auf Bundesebene. Und wir werden ja vielleicht noch auf das Transparenzgesetz zu sprechen kommen. Da droht ja tatsächlich auch die nächste Weggabelung, die aus meiner Sicht nicht mehr Klarheit bringen wird, sondern noch mehr Verwirrung.
Ich höre aus Ihren Worten raus, und das ist ja auch Position der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ja, planvolle Strukturveränderungen, die auch zu Fusionen führen, die auch dazu führen, dass vielleicht nah beieinander gelegene Standorte, die vielleicht auch mittlerweile in einer Infrastruktur arbeiten müssen, die nicht mehr dem heutigen Stand entspricht, dass man da über Zusammenlegungen, über Fusionen nachdenkt, um größere Einheiten zu schaffen, die dann auch immer noch eine gewisse Wohnortnähe haben oder über telemedizinische Anbindungen und Ähnliches machbar sind. Das scheint durchaus auch bei Ihnen so zu sein. Wie erleben Sie da die Krankenhausträger? Sind die aus Ihrer Sicht veränderungsbereit oder versuchen die möglichst die Standorte alle so zu erhalten, wie das ist? Also gibt es da auch eine Veränderungsbereitschaft bei denen, die letztlich ja die Krankenhäuser betreiben?
Definitiv. Also ich merke das und spüre das. Wir haben das ja bei mir im Allgäu zum Beispiel gesehen, wo Verbundlösungen kamen, die dann auch sinnvoll sind. Und ich glaube, da ist eine hohe Bereitschaft da. Und das sollten wir auch gemeinsam weitertragen, mit den Bürgerinnen und Bürgern auch. Ich sage es nochmal, man muss da auch eine gute Kommunikation haben, damit nicht die Angst da ist, einen Verlust zu erleiden, sondern letztendlich geht es dann um eine bessere Versorgung. Und wenn wir jetzt auch über zunehmende Ambulantisierungen reden und all die Dinge, dann müssen wir natürlich trotzdem die Ärzteschaft auch mitnehmen auf diesem Weg, die vor Ort, die Niedergelassenen, und einbinden in diese Frage, was bedeutet gute Versorgung in einer Region an den Schnittstellen Krankenhaus, Ärzteschaft bis hin letztendlich zur Pflege und zur Therapeuten.
Sie haben das Thema Ambulantisierung eben kurz angeschnitten. Was ist Ihre Einschätzung? Wo wird die zunehmend notwendige auch Ambulantisierung von bisher vollstationärer, also klassischer Krankenhausversorgung zukünftig stattfinden? Sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit ihren Arztpraxen dazu in der Lage, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herr Gassen, immer wieder betont? Oder muss man da neu denken und möglicherweise, wie das auch international üblich ist, viel mehr ambulantes Versorgungsgeschehen an den Krankenhausstandorten andocken? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ich glaube, beides. Ich sehe die Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte durchaus, sich da einzubringen, wenn man das will. Bis jetzt sind die ja nicht am Tisch dabei. Bis jetzt ist es ja ein Closed Shop. Ein Expertenkreis, der eben da, im Gegensatz zu Bayern, wo wir ein Begleitgremium haben, wo mehrere Gruppen mit dabei sind, vermisse ich das. Natürlich muss man beides tun. Wir reden ja viel über diese, es heißt ja jetzt nicht mehr Level 1i, sondern es heißt ja jetzt eigentlich sektorenverbindende Einrichtungen. Die Frage, was ist noch ein Krankenhaus im originären Sinn? Die sollen ja im Krankenhausplanungsprogramm drin bleiben. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass dort das Thema Ambulantisierung eine Rolle spielt. Es geht ja bis zum Belegarztsystem und vielen anderen Fragen, die damit reinspielen. Und diesen Weg müssen wir besprechen. Ich bin auch dafür, dass wir ohne Denkverbote da reden. Also ich glaube, wir sind in so schwierigen Lagen im Gesundheitswesen jetzt angekommen, wo wir uns durchaus die Freiheit nehmen sollten, mal außerhalb des Systems zu überlegen. Aber wir müssen das halt gemeinsam tun. Nur dann wird es auch gute Lösungen geben.
Ich hake an der Stelle nochmal nach. Die niedergelassenen Ärzte haben ja nun auch mit dem Problem des Älterwerdens, ich nenne das jetzt einfach mal so, zu tun, über 30% der niedergelassenen Ärzte sind 60 Jahre und älter. Das sind ja schon sehr deutliche Zeichen dafür, dass da perspektivisch auch Lücken entstehen werden. Und gleichzeitig haben wir ja eine Bevölkerungspyramide, die auch wiederum, auch wir beide sind in einem ähnlichen Alter, in 20 Jahren ist man dann 80 und lebt hoffentlich noch, wird vermehrt auf Gesundheitsversorgung angewiesen sein. Insofern ist unsere Überlegung an der Stelle, die niedergelassenen Arztpraxen, die ja weniger werden, werden nicht noch mehr Patienten aus dem Krankenhaus übernehmen können. Wir müssen da in der Tat neu denken, auch mehr zusammenarbeiten. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was die Bereitschaft zumindest mal der Funktionärsebene in Berlin angeht. Haben Sie mit denen Kontakt eigentlich? Haben Sie Kontakt zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung? Kennen Sie die, ja, diese Akteure, die da zu tun haben in Bayern? Kennen Sie die natürlich alle, das ist mir klar.
Ich kenne die in Berlin auch und wir sind da im Austausch. Wir haben da auch nicht immer die gleichen Meinungen, aber ich glaube, das System, wie Sie sagen, verändert sich. Wir müssen natürlich an allen Stellen anpacken. Das geht los von Studienplätzen angefangen. Wir schaffen in Bayern jetzt 2700 neue Studienplätze. geht los von Landarztprämien, Landarztquote, Niederlassungsförderung und weiter über Teamarztpraxen, medizinische Versorgungszentren. Ich rede da nicht über die Investorengetriebenen. Da vermisse ich übrigens das entschiedene Einschreiten von Karl Lauterbach bei dem Thema, wo er schon lange zuschaut und weiß, dass dort ein hoher Druck ist und mit jedem Tag sich das System verändert Richtung Rendite und nicht Richtung Versorgung. Aber ich glaube, wir brauchen da einfach neue Modelle. Und ich erlebe das schon so, dass man da auch die Bereitschaft hat, drüber zu reden. Vielleicht ist es ein Unterschied auch zwischen Verband noch und dem einzelnen Arzt. Aber alle wollen ein Stück weit vorankommen. Wir haben auch ein großes Thema, das wir nicht gelöst haben, das ist die Bürokratie. Ich glaube, vielen vergeht der Spaß auch an dem, was sie tun, weil sie sagen, ich bin zunehmend eingefangen im Korsett bürokratischer Vorschriften. Ich war vor kurzem, wenn ich das sagen darf, in einem Pflegeheim. Passt jetzt nicht ganz, aber ist irre eigentlich. Dann sagt mir die Pflegekraft, 75% ihrer Zeit, das war eine Wohnbereichsleitung, verbringt sie mit Dokumentation. 75% ihrer Zeit.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen, zumindest in einem kurzen Schlenker, das verspreche ich Ihnen. Ich komme nochmal zurück zu diesen Strukturveränderungen und zur Bereitschaft, tatsächlich auch Strukturen anzupassen, also möglicherweise auch Standorte zusammenzuführen. Wir diskutieren ja die große Krankenhausreform, ich will das mal so sagen, in einem luftleeren Raum. Das heißt, jedem ist eigentlich klar, wenn man wirklich eine große Krankenhausreform machen will, die auch Standortveränderung bringt, muss man dafür auch Investitionsmittel in einem Sonderfonds zur Verfügung haben, um dann eben auch beispielsweise Fusionen finanzieren zu können. Ein mittelgroßes Krankenhaus mit 500 Betten kostet 700 bis 800 Millionen Euro in der Vollausstattung mit OP-Zentrum und allem. Ist es nicht ein Riesenfehler, was auch die politische Kommunikation und die Bereitschaft angeht, dass bisher von Seiten Karl Lauterbach und der Bundesebene komplett auszublenden und zunächst einmal nur diese Strukturdebatte zu führen, wo ja dann alle sich erstmal in einem Abwehrkampf befinden müssen, weil sie gar nicht wissen, können wir diese Strukturveränderung A finanzieren, was kommt danach? Also ist das nicht auch ein Riesenfehler, nicht auch mal einen Anreiz zu setzen und sagen, hier wird es einen Strukturfonds geben, der ist vielleicht mit 50 Milliarden über 10 Jahre ausgestattet. Und wer mitmacht, ich nenne das mal so, wer positiv mitmacht und vielleicht auch sehr schnell mitmacht, der wird davon profitieren können. Das ist doch irgendwie verrückt, um es mal so zu formulieren, was wir hier gerade erleben.
Ich glaube, genau das ist der Punkt, Anreize zu setzen. Deswegen versuchen wir in kleinem Maße auch den 20 Millionen pro Jahr Anreiz für den Strukturwandel zu geben, auch kleiner Häuser. Und man war sich ja relativ schnell einig, dass man Geld für einen Transformationsprozess braucht. Gab es ja unterschiedliche Zahlen. Ich glaube, Herr Karaganidis sprach relativ schnell von 100 Milliarden auf einen gewissen Zeitraum. Wie hoch die Summe ist, weiß ich nicht. Aber die Signale im Moment sind ja eher völlig in die andere Richtung. Ja. Also auch jetzt bei der Frage, gibt es zusätzliche Mittel, sagt Karl Lauterbach ja relativ offen, er kriegt keine Mittel vom Bundesfinanzminister, weil kein Geld da ist. Und wir erleben das ja im System, auch bei der Pflegeversicherung, bei der GKV, die unterfinanziert ist, also verschiedenen Ecken, wo der Staat eigentlich seiner Verpflichtung nicht mehr nachkommt, die er hat, auch versicherungsfremde Leistungen und andere Dinge, eigentlich abzudecken. Und das halte ich wirklich für fatal, weil diese Reform muss parallel natürlich auch unterlegt werden mit genau diesen Perspektiven für diese Transformationsprozesse.
Jetzt kommen wir mal zur Krankenhausreform und auch zu dem politischen Prozess auf dem Weg dorthin, der ja besonders war, um es mal so zu formulieren. Dieser politische Prozess wurde ja von Karl Lauterbach dadurch eingeleitet nach der Bundestagswahl und nachdem er Minister wurde, dass er 16 Menschen, die er irgendwie handverlesen zusammengestellt hat, hinter verschlossenen Türen zusammengerufen hat, die von ihm so bezeichneten Lobbyisten, Deutsche Krankenhausgesellschaft oder auch Krankenkassen und weitere, mussten außen vor bleiben, aber erstaunlicherweise auch die Bundesländer, die ja originär zuständig sind für Krankenhausversorgung, durften nicht mitmachen. Auch denen hat er fehlenden Mut immer mal wieder vorgeworfen und deshalb wollte er das auf einem anderen Weg machen. Was denkt man sich in diesem Moment, was geht einem durch den Kopf als Landesminister, wenn man hört, da sitzt jemand in Berlin und glaubt, alles besser und anders machen zu können, ohne mit denen zu reden, die eigentlich zuständig sind per Grundgesetz?
Also ich habe mich sehr geärgert, weil auch mein politischer Ansatz ist, dass wir einen Dialog brauchen und wirklich große Reformen nur gemeinsam angehen können und müssen. Und deswegen war dieses Thema schon schwierig. Ich habe mich auch gewundert, kaum war das Expertenpapier da, hat man ja auch gesehen, dass es in vielen Bereichen nicht praktikabel ist, nicht praxistauglich und auch nicht die verfassungsrechtlichen Themen berücksichtigt, wo denn wer zuständig ist. Und dann kam ja sehr schnell die Ansage, naja, wir waren ja sowieso klar, so wird es ja nie kommen. Und das finde ich ehrlicherweise seltsam. Also eine Reform auf den Weg zu bringen, die groß anzukündigen, ich glaube, er hat von einer Revolution gesprochen.
So ist es.
Und dann eine Minute, nachdem das Papier da war und viele dann sofort gesehen haben, die Experten auch, wo es denn nicht funktionieren würde, zu sagen, naja, eigentlich ist das ja gar nicht so ernst gemeint. Dann lieber vorher miteinander reden, die Bedenken aufnehmen. Wir waren uns alle einig, dass wir eine Reform brauchen. Ob das ihr wart als Krankenhausgesellschaft oder die Länder, das ist ja ein nettes Thema, das ja jetzt erst kommt, sondern schon lange auf dem Tisch lag. Das hätte auch Jens Spahn schon angehen können. Also ist ja nicht so. Ich will da auch nicht ungerecht sein, aber das Verfahren so zu machen, ist sehr merkwürdig und hat uns auch im Kern nicht groß weitergebracht.
Haben wir Zeit verloren durch dieses Verfahren?
Ja, ich glaube schon, weil wir auch merken, dass der Prozess einfach nicht richtig funktioniert hat. Wir haben ja bis heute auch keinen Gesetzentwurf, Jens, an dem wir wirklich im Einzelnen arbeiten können. Wir haben die Eckpunkte. Wir haben viele Gespräche jetzt über bestimmte Leistungen, was bedeutet was, da ist ja vieles noch unklar und ich werbe auch dafür, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, die Dinge zu klären, bevor irgendetwas kommt, was da möglicherweise wieder beklagt wird. Das kann ja da noch ein Krankenhaus sein, das sagt, wir sind nicht mehr dabei, wir sind benachteiligt, wir werden ausgeschlossen und dann haben wir nachher ein riesen Defizit und letztlich geht es dann zulasten der Menschen.
Sie waren ja bei diesen Verhandlungen, die dann später begonnen haben. Dann hat er ja die Länder mit ins Boot genommen. Sie haben darauf hingewiesen, dass ja gerade auch Bayern gemeinsam mit anderen Ländern deutlich gemacht hat, dass das verfassungsrechtlich so nicht geht, dass man Grenzen aufgezeigt hat. Und dann waren Sie ja dabei und haben da sicherlich auch eine besondere Rolle eingenommen bis zum Schluss. Am Ende waren Sie als Minister und als Land die Einzigen, die gegen das Papier gestimmt haben, gegen die Eckpunkte. Was war der zentrale Punkt für Sie, wo Sie gesagt haben, nein, das passt nicht, da machen wir nicht mit?
Also ich will nochmal sagen, wir hatten eigentlich sehr, sehr lange wirklich einen großen Konsens aller Länder. Auch viele Papiere, die mit 16-0 abgestimmt wurden und auch, glaube ich, gezeigt haben, dass wir da nicht getrennt sind. Zum Schluss tatsächlich, glaube ich, ist da politisch schon nochmal sehr deutlich auch gearbeitet worden. Die Bundestagsfraktionen hatten immer eine andere Meinung als die Länder. Das war sehr deutlich auch zu spüren. Ich habe dagegen gestimmt, weil A, die Auswirkungsanalyse nicht da war, die man uns immer versprochen hat, und B, ich nicht gesehen habe, dass wir jetzt stabilisieren können, bevor wir dann in die Reform überhaupt reingehen. Das waren für mich die zwei entscheidenden Argumente. Wir haben viele offene Fragen gehabt, wo können wir Ausnahmeregelungen haben, wo gibt es Öffnungsklauseln. Unser Erfolg war, glaube ich, dass wir diese Level-Diskussion beendet haben an einigen Stellen, dass wir deutlich gemacht haben, wo die roten Linien sind bei der Krankenhausplanung zusammen mit NRW und Schleswig-Holstein. Und jetzt muss man dann am konkreten Gesetzestext arbeiten und wir bringen uns da nach wie vor sehr konstruktiv auch mit ein, weil ich nach wie vor überzeugt bin, eine Reform ist vom Grunde her richtig und notwendig, aber sie muss halt auch umsetzbar sein, sie muss praktikabel sein und ich sage es nochmal, auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der Länder abbilden, Flächenstaaten haben andere Bedürfnisse als Stadtstaaten.
Sie haben es ja angesprochen, ein zentraler Punkt, der ja von den Ländern in diesen 16-0 Papieren immer wieder benannt wurde, war ja, dass wir eine Art Vorschaltgesetz brauchen, eine kurzfristige Stabilisierung der Krankenhausstrukturen, um dann überhaupt in einen geordneten Reformprozess hineinzukommen und nicht diesen kalten Strukturwandel über Insolvenzen zu erleben, den wir jetzt ja bundesweit feststellen müssen. Am Ende, am letzten Tag, als dann dieses Papier verabschiedet wurde, stand ja drin, der Bund wird prüfen, ob er da Mittel zur Verfügung stellen kann, man etwas machen kann. Und dann, wenige Minuten danach, war ja die Pressekonferenz, in der Karl Lauterbach gesagt hat, ja, das steht zwar so da drin, aber ich kann Ihnen heute schon sagen, sinngemäß, auch bei dieser Prüfung wird nichts rauskommen. Ich meine, muss man sich, jetzt haben Sie dagegen gestimmt, Sie konnten sich bestätigt fühlen, aber mussten Ihre Kolleginnen und Kollegen sich nicht auf den Arm genommen fühlen in diesem Moment?
Also ich glaube, dass vielen klar war, dass das Wort prüfen genau dieses zum Ausdruck bringt. Wir prüfen, aber es wird nichts dabei rauskommen. Das war eine Placebo-Formulierung oder eine Alibi-Formulierung, die da reinkam, damit man überhaupt das Thema nochmal irgendwie verortet hat. Und ich fand es sehr schade, dass da nicht mehr ging. Ich glaube auch, Karl Lauterbach hätte eigentlich mehr gewollt, will ich an dieser Stelle sagen. Ich glaube, möglicherweise wäre er bereit gewesen, aber es gescheitert an den politischen Mehrheiten in der Bundestagsfraktion und an dem Finanzminister. der wohl da gesagt hat, sie machen nichts, wenn man jetzt auch hört, was in der Wahrnehmung die FDP ist, es wird keine Sozialreformen mehr geben. Das ist schon sehr schwierig in der jetzigen Situation. Ich sage nochmal, Pflegeversicherung und andere Themen, die auch noch da sind. Wir haben ja ein vielfältiges Spektrum und deswegen ein kalter Strukturwandel löst das Problem nicht, sondern es wird das Problem verschärfen.
Jetzt frage ich Sie mal als Politiker, der wird ja dann gerne in den Raum gestellt, das macht ja Karl Lauterbach auch, der sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht und wir können auch nicht im Bundeshaushalt, es ist kein Geld da. Kein Geld in einem Haushalt mit 460 Milliarden Euro, wo alle wissen, dass es natürlich eine ganze Vielzahl von politischen Instrumenten gibt, die Subventionen auslösen, wo man sich schon lange fragen kann, ist das eigentlich vernünftig oder ist das unvernünftig? Mein Lieblingsbeispiel ist ja die Steuerfreiheit auf Flugbenzin oder die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge oder Ähnliches, wo Milliarden verpulvert werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann zu sagen, wir können nicht, wir haben kein Geld. Ist das nicht auch so ein bisschen ein Offenbarungseid der Politik? Ich meine, Politik muss doch am Ende des Tages in einem Land wie Deutschland handlungsfähig sein für die dringendsten Prioritäten, die gesetzt werden müssen.
Es ist eine Frage der Priorisierung und der Prioritäten. Und ich glaube, das ist ein Thema, das eine hohe Priorität verdient. Und vor allem muss man ja sehen, es ist ja nicht für Dauer, sondern wir wollen jetzt mal Stabilität reinbringen, um dann eine vernünftige Reform auf den Weg zu bringen, die das System ja verbessern sollten. Und auch Ressourcen heben, so Effizienzen. Wir sind ja auch dran mit Digitalisierung, wo wir versuchen auch zu schauen, was geht denn noch? Wo können wir wirklich noch das eine oder andere machen? Deswegen ist es eine fatale Entwicklung und eine Kapitulation vor den Lebenswirklichkeiten und den Bedürfnissen der Menschen in einem so wichtigen Feld.
Kommen wir mal zu zwei zentralen Punkten dieser Krankenhausreform. Der eine zentrale Punkt ist ja, ein neues Planungsinstrument einzuführen, nämlich nach Leistungsgruppen zu planen, also Krankenhäusern zukünftig nicht mehr nur Fachabteilungen zuzuweisen, wie das bisher üblich war, auch in Bayern, Chirurgie, Innere Medizin und so weiter, sondern etwas spezifischer zu sagen, ihr seid für den Leistungsbereich A, B oder C zuständig. Insgesamt 65 Leistungsgruppen soll es geben. Was ist so Ihre Perspektive, wenn die Reform an dieser Stelle damit jetzt umgesetzt wird? Wie schnell wird man in Bayern die Krankenhausplanung umstellen können? Was erwarten Sie? Wann werden Sie so weit sein, dass Sie den Krankenhausstandorten konkret Ihre Leistungsgruppen dann auch zuweisen und damit Krankenhausplanung in Bayern nach diesem bundesweit jetzt vereinbarten System funktioniert? Wie lange wird das etwa dauern, nach Ihrer Einschätzung?
Also jetzt müssen wir erst mal sehen, wann das Gesetz kommt.
Angeblich ja. Beginn des kommenden Jahres. Rechnen wir mal mit dem zweiten Quartal vielleicht.
Genau. Ja. Die Ansage war ja vor kurzem noch 1.1.24, jetzt sind wir schon Anfang drin. Und dann müssen wir unsere Gesetzgebung ja ändern. Mhm. Dazu sind wir auch bereit. Also ich sage mal, das Thema Planung nach Leistungsgruppen ist, glaube ich, ein Thema des Konsenses. Die Frage ist dann, wie sich die Leistungsgruppen weiterentwickeln.
Und die Qualitätsvorgaben. Und
die Qualitätsvorgaben für den, mit Ausnahmen, genau. Da liegt dann tatsächlich... spielt die Musik noch im Detail. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, dauert es sicher ein Jahr, bis wir da umsetzen können und das ganze Verfahren auch abgelaufen ist. Und dann brauchst du ja auch strukturierte Prozesse in den Regionen, wo du gemeinsam dann auch schaust, wo muss man nachjustieren, was brauchen wir dort. Ich werbe auch nochmal für das Thema, wir wollen ja nicht Ausnahmetatbestände oder Öffnungsklauseln überstrapazieren, aber wir werden halt irgendwo auch die Möglichkeit brauchen, das zu tun im Sinne der Menschen in manchen Regionen. Und das muss kommen. Und wenn das nicht kommt, dann ist es für mich tatsächlich ein großes Problem. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir da weiter auch möglicherweise nochmal rechtlich in der Frage Eingriff in die Krankenhausplanungshoheit vorgehen.
Ich höre daraus, Umsetzung zum 1. Januar 2026 wäre schon ehrgeizig.
Ja, aber das muss schon das Ziel sein. Wir wollen da auch nicht drütteln. Also das ist nicht meine Frage. Wir bereiten uns ja jetzt auch vor, in der Frage, was kommt denn und dass nach Leistungsgruppen geplant wird, ist, glaube ich, klar. Deswegen wollen wir auch die Zeit nutzen. Aber ich will auch einen guten Prozess aufsetzen gemeinsam. Und dazu muss ich dann wirklich wissen, welches Werkzeug habe ich in einem neuen Gesetz zur Verfügung, um dann auch steuern zu können und gemeinsam mit denen vor Ort, und da meine ich auch die Bürgerinnen und Bürger, diese Weichen zu stellen.
Jetzt haben wir es gerade schon in dem Halbsatz angedeutet, mit den Leistungsgruppen verbunden werden sollen ja für die einzelne Leistungsgruppe bestimmte Qualitätsvorgaben, die ein Krankenhaus erfüllen muss, damit es dann überhaupt diese Leistungen, die Behandlungen in einer Leistungsgruppe erbringen darf. Also Personalvorgaben, Vorhaltung von bestimmter Medizintechnik und Ähnlichem. Das Ganze soll ja bundeseinheitlich definiert sein, damit diese Leistungsgruppen und die Behandlungsqualität, ich nenne das mal so, bundeseinheitlich ist. Vertrauen Sie in diesen dann noch vor uns liegenden Prozess, dass der Bund nicht auch an dieser Stelle dann wieder versucht, die Länder ein Stück weit über den Tisch zu ziehen und seine sehr weitgehenden Vorstellungen von Qualitätsvorgaben durchzusetzen, die ja dann, je höher sie sind, umso mehr Zentralisierung hervorrufen würden? Also haben Sie da Vertrauen in das, was da jetzt verabredet wurde, oder muss man sehr genau aufpassen, was jetzt im Gesetz steht?
Also meine Erfahrung ist, man muss immer sehr genau aufpassen, was im Gesetz steht. Deswegen, bevor der Gesetzestext nicht vorliegt und auch die Rahmenbedingungen klar sind, wo können wir mitwirken, bei welchen Fragen, steht in den Eckpunkten einiges drin, Verordnungen mit Genehmigung der Länder und vieles mehr, aber das muss man dann im Detail auch sehen. Und auch die Frage, was passiert denn, was mich wirklich bewegt bei dieser Reform, denken wir diesen Fachkräftemangel noch gar nicht mit. Und das wird uns auf die Füße fallen. Ich garantiere das. Es wird nicht funktionieren, was Karl Lauterbach meint. Wir schließen Standorte, die Pflegekräfte verteilen sich. Also am Land wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist es für mich fatal, dass wir es jetzt nicht angehen. Wie bringen wir auch das Thema Fachkräftemangel voran? Was tun wir da? Und das vermisse ich wirklich. Und dafür würde ich nochmal plädieren, dass man das auch mitdenkt bei diesen Reformen. Weil es geht ja um Mindeststrukturvoraussetzungen. Aber wenn es Personal, du musst es ja mitdenken. Was heißt das und was bedeutet das in der Realität?
Das ist ja auch unsere große Sorge. Wir erleben das ja heute schon. Wir haben ja nicht nur deshalb zurzeit weniger Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern als vor der Corona-Pandemie, weil die nicht mehr in die Krankenhäuser wollten, sondern Tatsache ist ja, dass die Krankenhäuser zum Teil gar nicht mehr ihre vollen Kapazitäten anbieten können, weil in den letzten Jahren, sogar während der Corona-Pandemie, Personalvorgaben, Pflegepersonal, Untergrenzen und anderes immer mehr verschärft wurden, immer detaillierter wurden und insofern den Krankenhäusern an vielen Stellen die Hände gebunden sind, wo sie früher Leistung erbringen konnten. Und das glaube ich auch nicht schlecht, aber zum Thema Qualität kommen wir gleich. Das zweite große Thema in der Krankenhausreform, und das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, war ja die Finanzierungsreform. Sie haben vorhin schon mal gesagt, die Fallpauschalen, die DRGs sollen möglichst überwunden werden. Minister Lauterbach spricht ja auch immer davon, die DRGs abzuschaffen, was natürlich Unsinn ist. Das hat er auch nicht vor mit seinem Gesetz, sondern er reduziert sie sozusagen nur und verteilt einen Teil, der bisher in der Fallpauschale drinsteckt, dann nach der Vorhalte und dem Vorhalteaufwand, den ein Krankenhaus zu erbringen hat. Und dann soll ja dieser Vorhalteaufwand, dieses Vorhaltebudget ein Stück weit auch leistungsunabhängig gezahlt werden. Grundsätzlich ein guter Gedanke, den wir auch befürworten. Da steckt natürlich auch der Teufel im Detail und es ist alles andere als einfach, das umzusetzen. Bräuchten wir hier jetzt nicht irgendwann mal eine Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Expertinnen und Experten zu diesem Thema, zum Beispiel den von den Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Ähnlichem? Im Moment wird das ja auch alles noch hinter verschlossenen Türen verhandelt. Niemand von denen, die jahrzehntelang sich mit Krankenhausfinanzierung beschäftigt haben, ist beteiligt. Erwarten Sie, dass da jetzt im Gesetzentwurf praktikable Lösungen präsentiert werden?
Also es ist ein sehr komplexes Thema, wenn man dann mal reinschaut. So ist es. Ist es wirklich ausgestaltet, die Vorhaltevergütung? Wie sind die Mechanismen der Auszahlung und vieles andere mehr? Und deswegen gilt auch da, ich würde die mit an den Tisch setzen, die dann auch diese Dinge vertreten müssen und auch dafür gerade stehen müssen und auch damit planen müssen. Letztendlich geht es ja auch um Budgets, es geht um Perspektiven. Was entsteht denn daraus? Und es wird nicht gehen, nur in einem geschlossenen Raum mit einer Handvoll Leuten, sondern es wird nur gehen mit denen, die in der Praxis auch draußen sind und die dann auch anhand dieser neuen Finanzierungsoptionen arbeiten müssen. Und da werden auch noch das ein oder andere entstehen, wo wir jetzt noch gar nicht sehen. Wir sehen ja zum Beispiel bei diesen Level 1i, sage ich nochmal, Häusern, die werden ja nach degressiven Tagespauschalen finanziert. Also ein ganz anderes Modell. Ob das reicht, damit diese Häuser überhaupt zum Fliegen kommen, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Also auch da gibt es noch viel zu tun.
Das ist auch das, was wir aus der Krankenhausszene hören. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sagen, ja, ich habe hier einen kleinen Standort, da könnte ich mir schon vorstellen, den zu verändern in Richtung lokales Gesundheitszentrum, Level 1i-Standort und Ähnliches. Aber die konkreten Rahmenbedingungen, die dafür gelten sollen, ob das Zulassungsfragen sind, was darf ich da überhaupt ambulant, was muss ich stationär und so weiter. Und auch die Finanzierungsfragen sind ja völlig ungeklärt. Ich kann im Prinzip gar keine unternehmenspolitischen Perspektiven dafür aufzeigen. Ich muss abwarten und insofern ist man da in einer im Moment ganz schwierigen Phase. Man hat einen Standort, der schwer zu halten ist als klassischer Krankenhausstandort, aber man hat eben auch noch nicht diese Perspektive. Jetzt komme ich zu einem dritten Thema, was die Krankenhäuser im Rahmen der Krankenhausreform erleben mussten. Ich will das mal so formulieren, das war die Qualitätsdebatte. Die Qualitätsdebatte wurde ja von Anfang an vom Bund, von Karl Lauterbach immer wieder angestoßen und befeuert, ganz offensichtlich mit dem Ziel, die politische Botschaft zu vermitteln, die Krankenhausversorgung in Deutschland ist so problematisch, ich will es mal so formulieren, dass hier ganz dringend etwas passieren muss, damit Patientinnen und Patienten zukünftig eine ordentliche Gesundheitsversorgung im Krankenhaus bekommen. Ist die Krankenhausversorgung in Deutschland im internationalen Vergleich oder ich frage mal in Bayern im internationalen Vergleich so schlecht, dass man sich fast schon dafür schämen muss?
Definitiv nicht. Ich finde das tatsächlich auch respektlos, wie Karl Lauterbach mit kleineren Häusern umgeht und auch mit den Menschen, die dort arbeiten. Ich will das wirklich mal so sagen, weil sich ja auch zeigt, dass was die Expertinnen und Experten veröffentlicht haben, dass das teilweise nicht stimmt, also von den Zahlen her. Und auch wenn ich an den Schlaganfall denke, wir haben zum Beispiel Schlaganfallnetzwerke in Bayern, die funktionieren hervorragend. Tempis gibt es seit 20 Jahren. Die Vernetzung ländlicher Räume mit größeren Kliniken, telemedizinische Anbindung, Ärzte, die vor Ort geflogen werden. Da ist etwas im Gange, was gut ist. Und da kann ich nicht einfach sagen, das funktioniert nicht. Natürlich haben wir auch Spezialisierungen und bestimmte Erkrankungen finden in größeren Häusern statt oder werden dort behandelt. Das ist ja auch jetzt schon. Aber ich glaube, diese Debatte ist auch falsch. Und wir werden jetzt bei dem Transparenzgesetz erleben, die Frage, welche Qualität bilden wir denn ab? Das sind ja nur Strukturqualitätsdaten von INEC. Das zeigt ja nicht die gesamte Kette, was eine gute Behandlung ausmacht. Und außerdem ist ja die Qualität an die Leistungsgruppe gebunden und nicht an den Level. Und deswegen kann auch ein kleineres Haus eine genauso gute Qualität anbieten in der Leistungsgruppe wie ein größeres. Aber das, was jetzt nach außen dargestellt wird, wird dazu führen, dass kleine Kliniken ausbluten, weil die Leute den Eindruck haben, du musst in Level 2 oder 3 gehen, weil das jetzt das bessere Haus ist. Und das stimmt nicht. Und deswegen, wir wollen Qualität und Transparenz. Da scheut sich auch keiner. Gibt ja jetzt schon Qualitätsberichte der Gang. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine Erfindung ist von Karl Lauterbach von gestern. Aber man muss schon mit Augenmaß da dran gehen und schauen, was setze ich denn in Gange. Vielleicht orientieren sich da noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weg, die sagen, naja, da kann ich ja gar nicht mehr bleiben, das Level 1 Haus. Diese Diskussion, die wir nie wollten, die wird jetzt im Transparenzgesetz fortgeführt und wird aus meiner Sicht zu ganz schwierigen Kommunikationssträngen führen. Und da bin ich echt gespannt.
Jetzt hatten ja die Länder auch im Rahmen dieser Letztvereinbarung, ich nenne das mal so, dem ja zugestimmt, haben gesagt, soll doch Karl Lauterbach sein Qualitäts...
Wir haben zugestimmt, nein. Oder er hat uns gesagt, er braucht uns nicht.
Ja, okay.
Ganz einfach. Er hat gesagt, das mache ich alleine.
Ja.
Wir haben gesagt, wir wollen keine Level in der Krankenhausreform, weil das einfach unnötig ist. Und auch ein Eingriff. Und daraufhin hat er gesagt, dann mache ich es in einem Extragesetz, dazu brauche ich euch nicht.
Erwarten Sie denn jetzt, dass die Länder da nochmal versuchen, Einfluss zu nehmen, dass es nicht so kommt, wie es im Moment im Entwurf formuliert ist? Nämlich, ich will es nochmal kurz für unsere Hörer auch beschreiben, dass man Krankenhäuser aufgrund der in der Vergangenheit stattgefundenen Behandlungen jetzt in Leistung oder denen Leistungsgruppen zuweist und dann Leistungsgruppen zusammenzählt und bestimmte Kombinationen erfindet, die nach der Lauterbachschen Logik dann Level 1, 2 oder 3 am Ende ergeben sollen. Und das soll ja veröffentlicht werden. Und es steht ja auch im Gesetz dann drin, das soll den Bürgerinnen und Bürgern eine niedrigschwellige Information geben, wo bestimmte Leistungen erbracht werden. Sprich, je höher das Level, umso grundsätzlich besser ist dann auch die Versorgungsqualität. Das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Und Sie haben es ja eben beschrieben, das läuft ja eigentlich genau gegen das, was die Länder immer sehr stark auch kritisiert haben im Rahmen der Krankenhausreform. Erwarten Sie jetzt, obwohl Sie nicht es kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist, dass die Länder da nochmal versuchen, dagegen zu halten?
Ja, das haben wir getan. Wir haben ja Stellungnahmen jetzt abgegeben. Ich habe auch bis jetzt nicht verstanden, vielleicht können Sie mir da helfen, wie wird denn eigentlich diese Zuordnung der Leistungsgruppen zu den Leveln erfolgen? Wie viele Leistungsgruppen brauche ich denn für welche Level? Und nach welchem Maßstab wird denn das überhaupt gemacht? Also ich glaube, da ist vieles drin, was wirklich problematisch ist. Nochmal, keiner will irgendwie mangelnde Transparenz oder Qualität im Sinne der Menschen. Aber wir brauchen da etwas anderes als das, was wir jetzt auf den Weg bringen. Und es wird zu mehr Verwirrung führen als wirklich zu besseren Aussagen.
Ich kann Ihnen da zumindest mal sagen, was ich weiß, nämlich, dass die Fallpauschalen, wir haben ja etwa 1200 Fallpauschalen, die bestimmten Diagnosen und Schweregraden zugeordnet sind, also bestimmten Behandlungen, die aber zum Teil auch mehrere unterschiedliche Behandlungen dann von ihrer Vergütung abdecken, die sollen einzeln und ausschließlich einer einzigen Leistungsgruppe zugeordnet werden. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und dann soll geguckt werden, rückblickend, welche DRGs, also Fallpauschalen, hat ein Haus erbracht und auf welche Leistungsgruppen entfallen die. Und daraus wird dann zunächst einmal, ja bevor die Länder überhaupt Leistungsgruppen ausweisen konnten, quasi nach hinten geschaut und geguckt, was hat ein Haus für eine Leistungsgruppe gehabt. Was natürlich ziemlicher Unsinn ist, denn die Häuser wussten ja überhaupt nicht, dass es solche Leistungsgruppen gibt. Das ist jetzt quasi eine Erfindung. Das ist so, wie wenn sie im Laufe des Spiels die Spielregeln ändern und beispielsweise beim Fußball die Abseitsregel abschaffen und dann nach hinten gucken, wie viele Tore wären denn gefallen, wenn es kein Abseits gibt.
Ist mir schon klar, das sind ja die INEC-Daten, ja, die dann so, also vom Institut. Aber dann kommt ja die Einteilung in die Level.
Ja, das hat er ja auch in seinem Gesetz dann aufgeschrieben, wo er dann einfach mal bestimmte Vorgaben formuliert hat. Also wer so und so viele Leistungsgruppen aus dem Bereich der Inneren und der Chirurgie und so weiter. Also das sind natürlich, er ist ja jemand, der für sich in Anspruch nimmt, sehr wissenschaftlich und evidenzbasiert zu arbeiten. Das ist ja sein höchster Anspruch. Es gibt keine Evidenz dafür, dass die Kombination bestimmter Leistungsgruppen eine Aussage für die Qualität eines gesamten Krankenhausstandortes erbringt. Die gibt es natürlich nicht. Was uns wirklich in dieser Debatte auch massiv gestört hat, war ja, dass Karl Lauterbach dieses Qualitätstransparenzgesetz ja sinngemäß mit den Worten eingeleitet hat: Ich mache das jetzt, um endlich mal die Qualitätsdaten der Bevölkerung zu zeigen, die Krankenhäuser, vielleicht auch die Länder, das war ja auch schon so ein Vorwurf, bisher der Öffentlichkeit vorenthalten wollen. Und was er ja jetzt tatsächlich macht, er veröffentlicht Daten, die schon längst veröffentlicht sind, nur in einer anderen Zusammensetzung. Also das ist ja wirklich so wie des Kaisers neue Kleider. Irgendwann muss ja mal jemand erkennen, was da eigentlich gespielt wird in Berlin. Insofern ist auch das eine Ankündigung gewesen, die Krankenhäuser und die Mitarbeiter in einer Art und Weise charakterisiert hat, als ob wir der Bevölkerung etwas vorenthalten würden. Klammer auf, Klammer zu, Krankenhäuser sind dermaßen transparent im Vergleich zu Arztpraxen oder Ähnlichem, was die Qualität angeht, dass wir uns wirklich da massiv zu Unrecht in eine Ecke gestellt gefühlt haben. Insofern würde mich auch mal interessieren, haben Sie ganz neue Informationen erwartet von diesem Transparenzgesetz oder wie erleben Sie jetzt das, was da kommen soll, mal was die Qualitätsdaten als solche angeht?
Nein, ich kann das eins zu eins so unterschreiben, wie Sie es gesagt haben. Ich finde es eben auch respektlos gegenüber denen, die ihre Arbeit machen, und sehe den ganz großen Mehrwert nicht, weil ja auch die Frage ist, welche Qualität ist denn überhaupt sichtbar? Es ist ja nur die Strukturqualität letztendlich, die abgebildet wird. Es geht ja weiter mit Behandlungsqualität, Prozessabläufe. Da gehört ja viel mehr dazu. Und es gibt ja jetzt schon Qualitätsberichte. Also ich befürchte halt, und deswegen bin ich auch gespannt, das wird mehr Bürokratie nochmal bringen. Wir wollen ja eher Bürokratie abbauen. Und wird in der Kommunikation ein ganz schwieriges Thema werden. Was stelle ich denn wirklich dar? Und was ist dann die Aussage aus dem, was veröffentlicht wird?
Erstmal vielen Dank. Wir sind fast am Ende mit unserem Gespräch, Herr Holecek. Ich will Ihnen nochmal die Frage stellen. Sie haben uns am Anfang ein bisschen beschrieben, was Ihr Weg zum Gesundheitsminister des Landes Bayern war. Jetzt sind demnächst Landtagswahlen in Bayern. Ich vermute mal, dass Sie gerne das Amt weiterführen möchten. Ist das eine Traumperspektive für die nächsten 5 oder 10 Jahre für Sie persönlich auch angesichts der Herausforderungen, die wir eben diskutiert haben? Was ist da so ein bisschen Ihre persönliche Erwartung, wie es weitergeht in den nächsten Jahren?
Wissen Sie, ich habe immer versucht, an den Stellen, wo ich gearbeitet habe, sei es als Bürgermeister oder als Bürgerbeauftragter, im Sinne der Menschen die Dinge zu sehen. Und ich glaube, wir sind jetzt an Punkten, wo wir Weichen stellen. die müssen wir richtig stellen. Und es ist ja nicht nur die Krankenhausreform, es sind die Medikamente, es ist der Fachkräftemangel, es ist die demografische Entwicklung. Und ich glaube, da arbeite ich gerne weiter mit großer Leidenschaft und auch mit Herzblut, weil das sind Themen, die die Menschen bewegen. Und wir müssen es jetzt schaffen, wenn wir nicht in die falsche Richtung gehen wollen und dann irgendwo an dem Punkt stehen, dass Leute sagen, naja, die Versorgung funktioniert nicht mehr. Und was heißt dann, der Staat hat versagt? Es ist irgendwo dann so ein Thema, wo radikale Kräfte möglicherweise gestärkt werden. Und das will ich nicht. Ich will, dass wir die Priorität bei den Menschen setzen und alles dafür tun, dass wir eine gute, innovative Versorgung haben, wo der Mensch aber im Mittelpunkt steht.
Vielen Dank. Ich glaube, das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank, Herr Holecek, für das Gespräch, für die interessanten Themen, die wir erörtern konnten. Und ja, zunächst mal alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.